Ja, ich möchte Sie herzlich begrüßen und freue mich auch über die Einladung. Mein Name ist Julia Siebreck und ich komme vom Bürgerinstitut und um das Thema soll es auch heute gehen. Ist das zu verstehen jetzt? Ich freue mich auch, weil ich hier zwar nicht aus der Gegend stamme, aber hier an der Frankfurter Universität studiert habe. Das ist aber auch schon eine Weile her, 1988 bis 1993, damals im Fachbereich Psychologie. Und meine verschiedenen beruflichen Stationen haben mich als Psychologin interessanterweise ins Bürgerinstitut geführt. Die Reihe heißt ja die Rolle des älteren Menschen in der Gesellschaft und der Titel Mitmachen kann jeder stammt gar nicht von mir, sondern von unserem Geschäftsführer des Bürgerinstituts, sonst hätte ich vielleicht auch gesagt mitmachen kann jede oder jeder, aus der Arbeit des Bürgerinstituts und vielleicht wird nachher noch mal erkennbar werden, es gibt die ein oder andere Verbindung auch zwischen dem Bürgerinstitut und der Universität, besonders der Universität des dritten Lebensalters hier. Ich selber bin seit 1997 im Bürgerinstitut beschäftigt und seit dem Jahr 2003 in der Freiwilligenagentur und auch da gibt es eine Verbindung zur U3L. So, jetzt geht's. Ein kleiner optischer Eindruck für Sie, wer noch nicht da war, aber ich habe hier schon das ein oder andere bekannte Gesicht gesehen. So sieht das Bürgerinstitut aus seit gut 2 Jahren. Ein rotes Gebäude steht drauf, man kann sich eigentlich gar nicht verlaufen, steht im Westend im Rothschildpark. Und die Verpackung ist ja schon mal ganz schön. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich drin im Bürgerinstitut? Wir sind, hier sieht man schon, 113 Jahre alt und mitbegründet worden von Wilhelm Merton. Und der spielt ja hier auch an der Universität eine nicht unbedeutende Rolle. Damals als Zentrale für private Fürsorge. Wir haben nochmal den Namen gewechselt in den 70er Jahren, Institut für Sozialarbeit. Da kannten viele auch das Bürgerinstitut unter dem Namen. Und im Jahr 2005 haben wir uns umgenannt in Bürgerinstitut. Am 4. März 1899 die Gründungsversammlung und in dieser langen Vereinsgeschichte, die werde ich Ihnen jetzt hier nicht berichten, mit Selbstauflösung und Wiedergründung 1945 war aber der Ausgangspunkt Prüfung und Begutachtung von Bittgesuchen. Also es ging wirklich darum, etwas zu koordinieren, was relativ unkoordiniert war. Als ganz kurzes Porträt kann man sagen, wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Wir werden oft gefragt, Sie sind doch die Stadt Frankfurt? Und dann sagen wir, nee, wir sind nicht die Stadt Frankfurt, wir sind ein kleiner Verein. Und klein heißt wirklich 20 Personen, die da gegen Geld arbeiten, also 20 Hauptberufliche. Und über 350 Personen, wir nennen sie Freiwillige oder Ehrenamtliche, die in irgendwelchen Gebieten, in Arbeitsbereichen bei uns aktiv sind. Wir haben 2 große Themen, das Thema Alter und bürgerschaftliches Engagement. Oh, zu früh. Und, letzter Punkt, der auch wichtig ist für so einen kleinen Verein, wir sind komplex mischfinanziert. Das heißt, wir müssen auch immer gucken, wie können wir unsere Ideen und Projekte eigentlich finanzieren. Und das heißt aber auch, dass wir sehr viele Quellen haben, aber natürlich auch immer sehr gut gucken müssen, was machen wir und wie können wir auch rechtfertigen, dass wir neue Mittel bekommen oder dass die Mittel weiterfließen und wie weisen wir die Güte unserer Arbeit nach. Ich habe Ihnen noch 2 Auszüge aus unserer Vereinssatzung mitgebracht. Da steht es nochmal schwarz auf weiß. Paragraph 2, Vereinszweck, Absatz 2 steht, im Mittelpunkt steht die Arbeit für und mit älteren Menschen. Für diesen Personenkreis unterhält der Verein Einrichtungen mit unterschiedlichen, den Bedürfnissen dieser Zielgruppe angepassten Angeboten. Und Absatz 3. Der Verein hat sich die Aufgabe gestellt, im Zusammenwirken mit anderen Organisationen der freien Wohlfahrtspflege die Tätigkeit der öffentlichen Träger im Bereich der offenen Sozialarbeit zu ergänzen. Sein Bestreben ist darauf gerichtet, in der Bevölkerung den Helferwillen zu wecken und zur Beteiligung an sozialer Arbeit anzuregen. Und das sind im Grunde unsere zwei Schwerpunkte auch, in die wir auch eigentlich alle Angebote, die wir haben, mehr oder weniger einpassen. Jetzt sehen Sie eine nächste Abbildung, die ist noch gar nicht so richtig öffentlich, nämlich die Frage, wie machen wir das eigentlich? Und diese Abbildung haben wir entwickelt im Zuge einer Strategiediskussion. Wir setzen uns alle paar Jahre auch hin und sagen, wo wollen wir eigentlich hin mit unseren Aufgaben? Was planen wir? Wie sieht eigentlich auch möglicherweise die Umgebung aus, in der wir in den nächsten Jahren tätig sind? Und am Anfang der Strategiediskussion stand nochmal eine Feststellung des Status quo, nämlich was machen wir eigentlich im Moment und wie machen wir das? Und das würde ich Ihnen gerne mal erläutern und das soll auch die Grundlage sein für unsere Angebote, die ich noch, wo es dann nochmal etwas konkreter wird. Also ganz grob kann man sagen, wir haben Angebote für Einzelpersonen und wir haben Angebote für Organisationen, Vereine und informelle Strukturen. Und obwohl es so getrennt ist, bedeutet das oft, dass die Hauptberuflichen bei uns sowohl das eine als auch das andere tun. Und wir haben dann bei den Einzelpersonen nochmal getrennt und haben gesagt, wir machen ganz viel Beratungsangebote. Das bei uns ich kann gar nicht genau die Anzahl nennen, aber allein bei uns in der Freiwilligenagentur über 500 Gespräche im Jahr zum Thema Engagementberatung und bei den Kollegen und Kolleginnen findet auch sehr viel an Beratung statt. Für Einzelpersonen bieten wir aber auch Begleitung an und etwas, was wir Begegnung genannt haben, Teilhabe und Selbstorganisation. Für Organisationen, Vereine und informelle Strukturen machen wir im Grunde zwei thematische Angebote. Das eine heißt professionelles Freiwilligenmanagement. Erkläre ich auch gleich noch, was das bedeutet. Und sowas wie Kooperation, Wissenstransfer und Qualifizierung. Sie haben gesehen, wir sind ein relativ kleiner Verein hier in Frankfurt. Wir können überhaupt nicht alles abdecken und wir sagen, eigentlich ist eher unsere Aufgabe, bestimmte Dinge, und das haben wir auch in der Vereinsgeschichte oft gemacht, bestimmte Themen zu besetzen und sie vielleicht so zu bearbeiten, dass sie in die Breite gehen können. Und deshalb haben wir auch unsere neue Strategie unterschrieben oder überschrieben mit den Begriffen Tradition, also die 113 Jahre, Innovation, doch immer etwas Neues zu entwickeln und Kooperation. Also wir wollen nicht Konkurrenz, sondern kooperativ, wie es auch unserem Satzungszweck entspricht, hier in Frankfurt aktiv werden. Jetzt habe ich es noch gar nicht gesagt, aber kann es jetzt noch sagen, falls Sie Fragen haben, fragen Sie einfach. Es war ja so gedacht, erstmal ein Vortrag und dann im Anschluss die Fragen, aber es kann sein, dass Sie das eine oder andere wissen wollen oder sagen, das verstehe ich jetzt nicht hier auch auf der Abbildung, wie ist denn das gemeint? Hier. Begleitung ist sehr unterschiedlich, das wird vielleicht gleich auch deutlich, wenn ich Ihnen zeige, mit welchen Themen, was heißt denn eigentlich das Thema Alter, der ältere Mensch, den wir ansprechen wollen in Frankfurt, weil das wirklich auch sehr themenspezifisch ist. Also bei Demenz ist es anders als in der Sterbebegleitung zum Beispiel. Mhm. Okay, jetzt habe ich Sie zum Fragen aufgefordert und sage, bitte gedulden Sie sich noch, das ist vielleicht etwas bisschen paradox. Ja, vielleicht erstmal so viel zu der Abbildung. Wir können die auch nachher gerne nochmal hervorholen. Ich will Ihnen jetzt das nächste zeigen. Jetzt geht es um die Angebote im Bürgerinstitut, die ich einerseits hier mal als einen Satz mit dabei habe, aber heutzutage ist natürlich alles auf der Homepage. Das müssen Sie jetzt nicht erkennen können. Ich weiß, das ist viel zu klein gedruckt oder viel zu klein abgebildet. Aber Sie sehen, wenn Sie auf unsere Seite gehen, gibt es links lauter Buttons, die dann erstmal aufführen, was wir eigentlich alles für Angebote haben. Wenn man daneben nochmal sich die Überschrift anguckt, da steht sich engagieren und dann öffnet sich nochmal so eine Leiste von Überschriften, unter denen dann etwas Genaueres steht. Und viele sagen, die Seite ist ja relativ unübersichtlich. Wir haben damals gesagt, wir unterscheiden in Angebote und Engagement, aber es überschneidet sich auch sehr oft. Und wenn Sie das jetzt hier auf sich wirken lassen, wir zeigen vor allen Dingen auch, wo wir sind, damit man uns findet, dann kann ich eigentlich schon mal so ganz konkret sagen, was verbirgt sich denn hinter unseren Angeboten, die Sie jetzt hier wahrscheinlich wirklich, es fängt mit Treffpunkt Rothschild an, was Sie gar nicht so genau lesen können, aber jetzt können Sie es hoffentlich lesen. Was ist denn das eigentlich, Treffpunkt Rothschild, Park? Das ist etwas, was früher ein Seniorenclub war, das war noch so richtig mit Clubmitgliedschaft. Die haben wir aufgehoben und sagen, wir möchten offener werden. Es muss nicht jeder Mitglied sein, der Angebote bei uns in Anspruch nimmt. Und da geht es wirklich um Austausch, Begegnung und gemeinsames Lernen in diesem Treffpunkt. Der Treffpunkt ist schon relativ alt, Start 1963, das kann ich mir gut merken, weil es mein Geburtsjahr ist. Und er hat im letzten Jahr 379 Veranstaltungen gemacht, wirbt immer mit diesem kleinen Programm, da steht also drin, was man alles besuchen kann. Und dieser Treffpunkt Rothschild Park hatte fast 5000 Besucher und Besucherinnen in dem Jahr. Und die Idee ist was sehr Niedrigschwelliges, was Offenes. Man kann bestimmte Dinge besuchen, aber wenn man Interesse hat, etwas selber anzubieten, dann geht das auch. Natürlich nicht ganz spontan, sondern es muss geplant werden, unter anderem auch, weil wir dieses Programm haben und weil es auch abgestimmt werden muss. Und wer schon mal bei uns im Haus war, weiß sicherlich auch, die Räume sind sehr begehrt, man muss lange vorher planen. Das ist ein Angebot für Personen, die wirklich sagen wir, noch sehr aktiv sind, interessiert sind, mit anderen etwas zu unternehmen, was gemeinsam zu machen. Aber es kann ja sein, dass man nicht mehr so aktiv ist, dass man vielleicht Fragen und Beratungen braucht. Und da gibt es den nächsten Arbeitsbereich, der nennt sich Seniorenberatung und Begleitung. Und da geht es einmal ganz viel um fachliche Fragen, Beratung zu Fragen im Alter. Das ist oft so unser Eingangstor. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, sagen wir ganz oft, fragen Sie bitte Frau Jakob, das ist unsere Fachfrau für alle Themen im Alter. Es gibt dort einen ehrenamtlichen Besuchsdienst und genau sowas heißt dann auch Begleitung. Die Kollegin wird angefragt von Personen, die zu Hause sind, ganz oft Frauen, die sagen, ich komme vielleicht nicht mehr aus dem Haus raus oder ich bräuchte mal Begleitung, auch wenn ich unterwegs bin. Und da gibt es einen ehrenamtlichen Besuchsdienst, der qualifiziert wird von der Kollegin und die das auch koordiniert und guckt, passen die Personen eigentlich zusammen und das Ganze begleitet. Und das heißt in dem Fall eben Begleitung, das war ja die Frage vorhin, was heißt denn das eigentlich? Also unter fachlicher Anleitung oder Koordination in häusliche Situationen hineingehen und dort zu unterstützen. Dann gibt es noch so kleine Projekte, die sich daraus entwickelt haben. Aktenfüchse, das ist eine ganz kleine ehrenamtliche Gruppe, die unterstützt Personen, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, welche Verträge ich hier unterstützt habe und unterschrieben habe und ich komme damit gar nicht zurück. Die kommen dann und sortieren das ein bisschen und versuchen das zu klären und möglicherweise auch etwas in die Wege zu leiten. Die nennen sich selber Aktenfüchse, die suchen auch noch ein bisschen Verstärkung. Und es gibt auch eine Entwicklung aus dieser Seniorenberatung und Begleitung, die sogenannten Kulturbegleiter. Die Kulturbegleiter sind Kulturinteressierte, die sagen, ich begleite mal eine ältere Person oder alte Person, die selber nicht mehr kann oder sich das nicht mehr so zutraut zu kulturellen Veranstaltungen. Es geht auch darum, dass man das nicht alles alleine machen muss. Also viele Leute, die hier so im Dunstkreis der Seniorenberatung und Betreuung sind, die sind auch so einsam und allein und die sagen, ich würde gerne mal was machen, aber immer alleine, ich bin schon allein den ganzen Tag. Und da geht es eben auch um Vermittlung von zwei Personen, nicht dauerhaft, sondern für ein Ereignis und das besuchen die dann gemeinsam. Und Kulturbegleiter heißt dann eben, man holt die ältere Person auch ab und bringt sie wieder hin und man geht dorthin, was der Frau oder dem Mann gefällt. Also man verbringt so ein, in der Regel sind das Abendveranstaltungen miteinander. Ja, dann, das gehört eigentlich zu allen Arbeitsbereichen bei uns oder zu allen Themen. Fortbildungen, Qualifizierung für Freiwillige, damit man nicht alleine gelassen ist und auch mit bestimmten Dingen einfach vertraut ist, bevor man losläuft. So, das ist der Arbeitsbereich Senioren und Begleitung. Aus dem hat sich entwickelt Wohnen für Hilfe und Wohnberatung. Eigentlich erst die Wohnberatung, aber bekannter inzwischen und viel stärker beansprucht ist der Kollegin durch das Projekt Wohnen für Hilfe. Das ist, manchmal fragt man sich, muss man dafür eigentlich überall Strukturen installieren? Geht das nicht eigentlich auch so von selbst? Aber offenbar nicht, weil Wohnen für Hilfe ist ein ganz einfaches Prinzip. Es gibt viele ältere Leute, die wohnen in ihren großen Wohnungen oder Häusern, weil die Kinder ausgezogen sind oder der Ehepartner verstorben ist und die hätten noch einen Platz frei. Und hier in Frankfurt, Sie sitzen hier in der Universität, gibt es viele, viele junge Leute, die können sich hier keinen Wohnraum leisten. Und die Idee ist, dass junge Leute einziehen bei Älteren und dort keine Miete bezahlen, sondern durch Hilfsdienste, durch Dienstleistungen diese Miete abarbeiten. Ein Quadratmeter Wohnraum im Monat, eine Stunde Arbeit und die Nebenkosten, die werden finanziert. Und man kann sich vorstellen, das wird natürlich gerade bei jungen Leuten sehr stark nachgefragt. Aber es ist inzwischen so, dass auch Ältere das für sich entdecken und manchmal auch Kinder von Älteren, die sagen, also meine Mutter ist noch nicht pflegebedürftig, aber wenn da jemand mit im Haus wohnt oder in der Wohnung, dann ist mir das auch sehr recht. Und inzwischen gibt es 53 Wohnpartnerschaften und der Kollege begleitet, dass er zum Beispiel Verträge vorbereitet oder auch guckt, was können denn die jungen Leute leisten, wo ist auch die Grenze. Also es geht nicht um pflegerische Leistung, aber es geht zum Beispiel um Einkaufen oder auch Zeit miteinander verbringen. Es gibt auch kritische Punkte in diesen Wohnpartnerschaften und genau dafür ist der Kollege auch da. Was passiert denn eigentlich, wenn es nicht miteinander gut läuft? Oder es ist tatsächlich auch schon passiert, dass jemand verstorben ist von den Vermietern. Was passiert dann mit den jungen Leuten? Ne, also genau da, wo es nicht gut läuft, da ist er dann da und eben zur Anbahnung auch. Ja, dann machen wir Wohnberatungen bei uns und wir haben auch zwei Freiwillige oder Ehrenamtliche, die mobil, die zu den zu Beratenden nach Hause gehen und dort mal schauen, wie sieht denn die Wohnung aus, was kann man denn konkret vor Ort machen. Und das ist eigentlich schon der ganze Arbeitsbereich Wohnen für Hilfe und Wohnberatung. Und dann kommt ein Arbeitsbereich, der nennt sich gesetzliche Betreuung. Das ist etwas, was sich aus einem Gesetz entwickelt hat 1992, als nämlich das alte Vormundschaftsrecht abgeschafft wurde und gesetzliche Betreuer oder die gesetzlichen Betreuungen eingeführt wurden. Das heißt, Personen, die bestimmte Belange ihres Lebens nicht mehr regeln können, gesetzlich zu vertreten, und zwar nicht in allen Belangen, sondern nur noch in bestimmten, in der Regel, muss man sagen. Und das heißt, im Bürgerinstitut, wir haben drei Berufsbetreuer, die Betreuung übernehmen und da oft eben für ältere Personen, ganz oft auch für demenzerkrankte Personen. Dann geht es aber auch ganz stark darum, weil das Betreuungsrecht eigentlich vorsieht, das sollen Ehrenamtliche machen und Hauptberufliche gegen Geld nur im Ausnahmefall, wobei die Praxis ein bisschen anders ist, aber es gibt sehr viele ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen, vor allen Dingen auch Familienangehörige und das ist auch eine Verpflichtung von solchen Betreuungsvereinen, wie wir sie sind, Angehörige oder auch Ehrenamtliche beraten und zu begleiten, auch zu fortzubilden. Wir hatten gerade eine Schulung bei uns im Haus, das ganze Wochenende für neue ehrenamtliche Betreuer. Dann geht es aber auch allgemein um das Thema Vorsorgeberatung. Was mache ich eigentlich, wenn ich mich selber nicht mehr versorgen kann? Es muss ja nicht eine gesetzliche Betreuung sein, man kann das ja auch anders regeln. Und, das habe ich eben schon gesagt, auch die Kollegen bieten Fortbildungsveranstaltungen an, Vorträge und Informationsveranstaltungen. Dann sind wir mit einem Thema natürlich beschäftigt, nämlich mit dem Thema Demenzerkrankungen. Wir haben den Arbeitsbereich Hilfe für Demenzkranke und ihre Angehörigen, der kürzt sich immer so schön HILDA ab. Demenzerkrankungen nehmen zu und vor allen Dingen die Frühdiagnostik nimmt zu. Es wissen immer viel mehr, also die Personen, die davon betroffen sind, wissen es teilweise immer früher. Und bei uns kriegen sie zum Beispiel angeboten Beratung in sozialen, finanziellen und medizinischen Fragen. Es gibt einen Gesprächskreis für Menschen mit beginnender Demenz. Also diejenigen, die so merken, es geht los, die haben vielleicht auch die Diagnose und die dann unter Begleitung der Kollegin das auch zum Thema machen können, was mit ihnen passiert, was sie vielleicht auch für Erwartungen haben, wie es ihnen auch geht und vor allen Dingen auch, wie man vielleicht auch noch andere Aspekte und nicht nur den Abbau und das Defizitäre erleben kann. Und es tut ja oft ganz gut, wenn man Gleichbetroffene erlebt. Genau. Auch dort gibt es einen ehrenamtlichen Besuchsdienst. Viele Demenzkranke werden zu Hause versorgt und viele Situationen sind für die Pflegenden ganz schön belastend. Und die Kollegin erzählt das auch oft. Sie trifft oft Paare, wo der gesunde Part teilweise überhaupt keine Ruhe mehr hat, gar nicht mehr rausgehen kann. Ein Friseurbesuch ist schon im Bereich des Unmöglichen. Und genau diese Situationen sollen entlastet werden durch den Besuchsdienst, in dem eben geschulte Ehrenamtliche dort einen halben Tag hingehen und die pflegenden Angehörigen entlasten und sich um den demenzkranken Menschen kümmern. Es gibt inzwischen bei uns im Haus eine ganz kleine Gruppe, die heißt Demenz-Mutmach-Gruppe. Das sind Betroffene, die sagen, guckt nicht immer nur, was wir nicht können, sondern es gibt auch noch schöne Sachen und mit uns kann man noch reden und wir wollen auch gemeinsam was unternehmen. Und die haben zum Beispiel vor anderthalb Wochen auf dem Frankfurter Selbsthilfemarkt sich präsentiert. Und die Kollegin hat gesagt, das war für die ganz schön anstrengend, aber es war auch sehr merkwürdig, weil diejenigen, die den Selbsthilfemarkt besucht haben, die haben sich teilweise nicht getraut, mit den Betroffenen selbst zu sprechen, sondern die haben immer die Kollegin angesprochen und sie hat gesagt, fragen Sie doch selber. Und da gibt es auch ganz schöne Schranken, obwohl es der Selbsthilfemarkt war. Dann machen wir einmal im Jahr ein Frankfurter Demenzforum, das sich so an Fachpublikum, aber auch an Angehörige wendet. Eine Veranstaltungsreihe, Verstehen Sie Demenz? Und zwar geht diese Veranstaltungsreihe vor Ort in der Regel in Bibliotheken. Und da geht es dann wirklich um so Themen, wie gehe ich denn eigentlich mit jemandem um, der demenzkrank ist oder wie verläuft so eine Erkrankung und so. Und es gibt ganz neu Demenzbotschafter. Das sind auch Freiwillige, die die Situation als pflegende Angehörige erlebt haben. Und die nochmal aus dem, wo sie nicht mehr drinstecken, aber was sie erlebt haben, nochmal anders für das Thema eigentlich eine Akzeptanz schaffen können. Und das machen sie teilweise in ihren Stadtteilen und sagen, auch mich kann man ansprechen, ich habe Erfahrung und ich kann, das hilft natürlich gerade anderen Betroffenen, dass nicht immer irgendwelche Professionellen sagen, wo es lang geht, sondern dass man auch mal andere fragen kann, die das erlebt haben. Ja, dann beschäftigen wir uns noch mit mehr Themen, die so in Richtung Lebensende gehen, Hospizarbeit. Und man kann sagen, die Hospizarbeit, für die ich damals auch im Bürgerinstitut eingestellt wurde, die hatte ihren Ursprung hier, in der Universität des dritten Lebensalters, nämlich über eine Veranstaltung, die damals Herr Dr. Pastorek hier angeboten hat. Und da saßen Studierende, die sich das eben angehört haben und die haben gesagt, also wir würden auch gerne was Praktisches machen. Und daraus hat sich wirklich entwickelt, die Gruppe hieß Dasein, Lebensbegleitung bis zum Tode. Und das war ein ehrenamtlicher Besuchsdienst, zunächst mal in alten Pflegeheime, wo man hinging und Schwerstkranke und Sterbende begleitet hat. Und die Begleitung hat sich eigentlich immer weiter nach vorne ausgeweitet, weil dann klar wurde, jemand, der wirklich in den letzten Tagen oder Wochen ist, das ist ganz gut, wenn man zu dieser Person schon eine Beziehung aufgebaut hat. Und ich glaube, die Gruppe hat viel, viel beigetragen, um Pflegeheime zu öffnen für ehrenamtliche Arbeit in Frankfurt. Weil das war teilweise gar nicht so leicht, nach außen zu öffnen und auch bei diesem Thema. Also wirklich zu sagen, weil viele Pflegende gesagt haben, also eigentlich gehören diese Personen doch eher uns. Und das nochmal für, oder diese Situation eher, und das nochmal zu öffnen für Außenstehende, glaube ich, war eine ganz schön große Leistung. Inzwischen heißt Hospizarbeit bei uns viel Beratungsarbeit, ambulante Hospizarbeit, das hat sich inzwischen weiterentwickelt, das heißt wirklich nach Hause gehen, zu Sterbenden und Schwerkranken und dort zu begleiten, aber auch wieder, muss man sagen, in Pflegeheimen. Natürlich bieten wir Fortbildungen auch an. Und genau das Projekt oder die Gruppe Dasein hat sich 1990 aus der U3L-Veranstaltung entwickelt. Und es gibt noch etwas, was hier nicht draufsteht, in Kooperation mit dem Amt für Gesundheit, nämlich das Hospiz- und Palliativtelefon. Also, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Ich bewerbe sie hier jetzt gar nicht mehr so groß, weil die Zukunft ist ein bisschen ungewiss. Dieses Telefon wird beantwortet für alle Fragen der Hospizarbeit und zwar von einem Team von Leuten, die beruflich alle damit zu tun haben, die sich gemeinsam qualifiziert haben für dieses Telefon und die wirklich zur Verfügung stehen. Und das Problem ist, es werden relativ wenig Gespräche geführt, aber wenn, dann sind sie sehr, sehr hilfreich für diejenigen, die anrufen. Sie haben, wenn Sie sich vielleicht an diese Folie erinnern, was machen wir, Einzelpersonen, Gruppen, Beratung, Begleitung, kommen wir jetzt zu dem Punkt Förderung der Selbstorganisation und Teilhabe, wenn man das so sagen kann. Wir haben bei uns im Haus Gruppen, die sich, sagen wir, die selbstorganisiert ehrenamtlich aktiv sind. Und eine nennt sich Lesefreuden. Das ist so die Selbstdarstellung von denen. 25 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, über das Medium Buch neue Welten zu erschließen, neugierig zu machen, Anregungen zu geben oder Vergessenes wieder ans Licht zu bringen. Kurz, Unterhaltung im besten Sinne zu bieten. Die gehen in Seniorenclubs, Altenpflegeheime, Bibliotheken, Kirchengemeinden, Literaturzirkel, lesen vor, erzählen, rezitieren, bringen Musikbeispiele und Filmausschnitte und diese 25 Ehrenamtlichen machen über 800 Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit rund 100 Institutionen. Wir merken immer, das sind Türöffner für uns. Und wenn Sie, wahrscheinlich haben Sie ja auch alle mitgekriegt, Frankfurt liest ein Buch mit Silvia Tennenbaum. Da waren also die Lesefreuden sehr, sehr aktiv. Und es gab auch eine sehr schöne Veranstaltung bei uns mit der Autorin zu ihrem Buch. Und das sind wirklich Personen, die so ihre Literaturleidenschaft und auch die Leidenschaft, was darzustellen, in diesem Angebot gefunden haben und es auch umsetzen. Dann haben wir ein auch ehrenamtlich organisiertes Angebot, das heißt Sicherheitsberatung für Senioren. Da geht es so um Fragen, wie schütze ich mich vor Einbrüchen, für Trickdiebstahl vor dem Enkeltrick. Das sind in der Regel Vorträge, die gehalten werden und die Themen Schutz vor Straftaten, Sicherheit im Haushalt, Rechts- und Gesundheitsfragen im Alter. Die Gruppe ist etwas kleiner und interessanterweise arbeiten da sehr viele Männer ehrenamtlich mit. Wir haben viele, viele Frauen bei uns im Haus, aber in der Gruppe gibt es eine starke Männerdominanz. Die nächste, auch eher männlich dominierte Gruppe ist der Senioren Computer Club, auch schon ein relativ altes Angebot. Und da kann man wirklich auf einen Satz das bringen, die Vermittlung von Hard- und Softwarekenntnissen in Kursen für Teilnehmende ab 50 Jahren. Da geht es wirklich darum, das war damals die Vorstellung, im Moment verändern sich die Teilnehmer auch ein bisschen, weil viele haben gar nicht mehr so ein Defizit, wie es früher mal war. Geht es darum, sagen wir, sehr spezifisch den Bedürfnissen der Lernenden das sich anzueignen bzw. die Aneignung zu unterstützen. Dann ein auch freiwillig organisiertes Projekt, Kinder hören Märchen. Kann man eigentlich auch in einem Satz sagen, ausgebildete Märchenerzähler und Erzählerinnen und nicht Vorleser gehen in Kindertagesstätten und fördern Sprache und Fantasie. Und das machen sie immer in so einem strukturierten Programm. Sie gehen, soweit ich weiß, 6-mal hintereinander in eine Kindertagesstätte, erzählen die Märchen und lassen die Kinder dann damit arbeiten. Die malen oder erzählen das nach. Und das finden wir immer, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, weil es Fantasie fördert, die Sprache fördert und nicht so leistungsorientiert ist, sondern ja eigentlich was Schönes und Vergnügliches sein soll. Denn danach kommt ein relativ neues Angebot bei uns im Haus oder eine selbstorganisierte Gruppe, die sich angebunden hat, die Frankfurter Lesepaten. Das ist die Unterstützung von Grundschulkindern beim Erlernen der gesprochenen und geschriebenen Sprache. Also da geht es auch nicht um Vorlesen, sondern um kindgerechte Begleitung des Spracherwerbs. Und das ist etwas, was viele Leute interessiert, die Zeit haben. Und inzwischen gibt es Kooperationen mit rund 40 Grundschulen hier in Frankfurt und es sind im Moment 160 Freiwillige dabei, die wirklich versuchen, diesen Bedarf, den die Schulen auch formulieren, abzudecken, um mit den Kindern, die das von zu Hause dann nicht mitkriegen, lesen zu lernen und ihnen eben Bildungschancen zu eröffnen. Jetzt komme ich zum letzten selbstorganisierten Projekt bei uns im Haus, das heißt Kunst nicht nur mit den Augen sehen. Das ist, geht auf Initiative einer blinden Freiwilligen zurück, die gesagt hat, ich will mal raus aus diesen eigenen Zusammenhängen, ich gehe mal woanders hin und ich möchte auch gern was machen mit Sehenden und die eine Leidenschaft für Kunst hat, das muss man auch sagen. Und die hat eine Gruppe aufgebaut, Blinde, Sehbehinderte und Sehende, die sich treffen und planen, wo gehen sie denn hin zu kulturellen Ereignissen. Es kann eine Oper sein, es kann Kino sein, es kann aber auch ein Museum sein. Und besonders schön sind es natürlich Ausstellungen mit Skulpturen und die Freiwillige, die schafft es oft, dass man Dinge anfassen kann. Und sie hat auch mit dieser Idee uns das ganze Bürgerinstitut in den sogenannten Ort der Ideen verschafft, also eine Auszeichnung. Und als wir diese Auszeichnung erhalten haben, war ich mit dabei, wie die Gruppe ins Museum für angewandte Kunst ging. Und wir bekamen alle Handschuhe, so kleine Gummihandschuhe durften wir uns überstreifen und durften ganz viele Sachen anfassen und das mal so erleben, wie ist das eigentlich ohne den Sinn sehen, in ein Museum zu gehen. So, das war so die Schnittmenge bei uns, Selbstorganisation, Interesse, freiwilliges Engagement. Jetzt komme ich noch zu dem zweiten Schwerpunkt, den wir haben, aber Sie sehen, es gibt ganz starke Schnittmengen. Also wenn jemand sagt, ich will mich engagieren und ich will eine Idee umsetzen, kann ich das bei Ihnen tun? Dann hat das auch immer zu tun mit Förderung von bürgerschaftlichem Engagement. Wir haben aber noch den Auftrag, das bürgerschaftliche Engagement nicht nur für uns, sondern eigentlich für die Stadt Frankfurt zu fördern. Und Sie sehen, hier wieder ein kleiner Auszug aus unserer Homepage. Wir machen das mit der Freiwilligenagentur Büro aktiv. Da sehen Sie auch wieder lauter Buttons und wer ist dafür zuständig. Und unsere Zeitschrift macht mit. Die habe ich Ihnen übrigens mitgebracht. Die würde ich auch gerne hier lassen und nicht wieder mitnehmen. Und hier gibt es auch wieder eine ganz starke Verbindung zur U3L. Denn das erste Konzept für das Seniorenbüro, wie es damals noch hieß, Bundesmodellprojekt 1992, das ist in Gemeinsamkeit entstanden mit der damaligen Geschäftsführerin des Bürgerinstituts und mit Ihnen, kann man sagen, Frau Dabo-Kruse und Professor Böhme, ne? Genau, und das ist natürlich auch schön oder auch sinnvoll, denke ich, denn die Idee war, damals Informations-, Beratungs- und Vermittlungsstelle für ältere Bürgerinnen und Bürger zu sein, die ihre nachberufliche bzw. nachfamiliäre Lebensphase aktiv gestalten wollen. Und Idee war, Ältere für Ältere, ne, weil man auch aus der eigenen Situation vielleicht doch am besten das auch gestalten kann. Und Idee war auch gleich am Anfang, das ehrenamtliche Engagement, die Freiwilligkeit war schon im Konzept verankert. Und wenn Sie das Jahr 1992 sehen, dann denken Sie vielleicht, ja, eigentlich müssten Sie jetzt mal Jubiläum feiern, weil 20 Jahre. Aber meine Vorgängerin Doris Appel, die damals eingestellt wurde und das Büro aktiv aufgebaut hat, die hat auch erst im Jahr 2003 das 10-jährige Jubiläum gefeiert, weil so richtig Eröffnung war dann auch erst, war nicht im November 1992, sondern im März 1993. Ja, die Freiwilligenagentur hat sich allerdings nochmal weiterentwickelt oder verändert, von dem reinen Seniorenbüro weg, also nicht nur Ältere für Ältere, sondern wir haben uns geöffnet für viele Altersgruppen und heute sieht das so aus, dass wir folgende Aufgaben haben. Erstens Engagementberatungen. Also wenn man sagt, ich will mich hier in Frankfurt engagieren, wo und wie kann ich das tun, dann kann man zu uns kommen. Man kann auch woanders hingehen, aber bei uns wird man trägerübergreifend beraten. Weil wir haben nicht alles im Angebot, weil man muss auf uns zukommen und das ist nämlich die ein anderer Schwerpunkt, den wir haben, wenn gemeinnützige oder kommunale Organisationen sagen, wir möchten gerne, dass sie uns Freiwillige vermitteln, dann muss da erstmal in der Regel ganz viel passieren. Weil wir sagen, oder wir haben so einen Katalog an Fragen, die abgearbeitet werden müssen und viele sagen, also wir merken, es ist erstmal viel Arbeit für uns, wenn wir mit Freiwilligen arbeiten. Wir wissen ja noch gar nicht, wer ist Ansprechpartner und welche konkrete Aufgabe und Versicherungsschutz müssen wir noch klären und was machen wir denn eigentlich, wenn die Freiwilligen in Urlaub gehen und solche Dinge. Und wenn das alles geklärt ist, dann nehmen wir erst solche Angebote bei uns in den Vermittlungskatalog auf. Wir machen viel Qualifizierung für Freiwillige, aber natürlich auch für Hauptberufliche. Und dabei geht es eigentlich immer so um das Thema Freiwilligenkoordination, Freiwilligenmanagement. Wie macht man das denn? Was spielt eine Rolle? Zum Beispiel denkt man vielleicht gar nicht so dran, aber es gibt bestimmte Untersuchungsergebnisse, die sollte man vielleicht auch zumindest mal zur Kenntnis genommen haben, wenn es um das Engagement von Freiwilligen geht. Also viele große Vereine sagen oder auch Sportvereine sagen, es will sich ja gar keiner mehr engagieren oder wir finden keine Vorstandsmitglieder mehr. Und das stimmt auf eine Weise auch, weil sich die Motivation und die Erwartung von Freiwilligen geändert hat. Und deshalb sagen wir, da müssen wir auch Hauptberufliche qualifizieren. Denn wenn die immer da suchen, wo sie nichts finden oder für Aufgaben was suchen, wo sie niemanden finden, dann führt das auch in eine Sackgasse. Ja, wir haben eine Jugendfreiwilligenagentur inzwischen, die nennt sich Jung und Freiwillig. Die hat so ein kleines Heftchen, das verteilen wir in Schulen, wo sich immer junge Leute vorstellen und sagen, ich mache mit. Zum Schluss steht da, und wo bist du? Also man weiß, dass das Engagement in der Regel sehr früh anfängt. Und da sagen wir, das ist so unsere Aufgabe auch, das mit zu befördern. Und es gibt auch noch so ein paar Nebenaufgaben, zum Beispiel zu überlegen, wie kriegt man denn eigentlich junge Männer in soziales Engagement. Also durch den Wegfall oder Aufschub der Wehrpflicht und den Wegfall des Zivildienstes haben viele soziale Einrichtungen Sorge, dass sie nicht mehr so richtig viel männliche Mitarbeiter kriegen. Also kann man natürlich überlegen, wo schafft man Möglichkeiten auch für freiwilliges Engagement, wo sich vielleicht Berufsperspektiven für junge Männer ergeben. Und wir haben da mit der Jugendfreiwilligenagentur ein sehr schönes, ganz kleines Modell umgesetzt, nämlich die sogenannte Serviceagentur, wo Hauptschüler in der 9. Jahrgangsstufe, und zwar nur Jungs, immer so 3 bis 4, ihre Serviceagentur aufbauen und Dienstleistungen in einer benachbarten alten Wohnanlage anbieten. Und das machen sie im Wahlpflichtunterricht ein Jahr lang. Und der Beginn ist immer, sie stellen so einen kleinen Flyer zusammen und sagen, wer sie sind und was sie anbieten können. Und dann wird das abgefragt von der Seniorenwohnanlage. Und weil das eben Hauptschüler sind, Jungs sind, in der Regel haben die viel Frust erlebt in ihrer schulischen Laufbahn. die sehen manchmal auch gar nicht so vertrauenswürdig aus, weil die da, sagen wir, in so eine positive Richtung gebracht werden müssen, werden die natürlich auch relativ eng von uns begleitet. Das heißt, eine Kollegin und ein Kollege sind immer mit dabei und fangen auch, also bringen die erstmal so richtig auf die Spur und fangen aber auch viele Dinge auf, die sich da vielleicht als Fragen oder schwierige Punkte ergeben. Also oft heißt es so, ja, so Freiwilligenagenturen, das ist ja eine relativ junge Entwicklung, was machen die eigentlich? Und wir sagen, als Freiwilligenagentur müssen wir auch gesellschaftliche Themen wahrnehmen und die da vielleicht auch mit an der Lösung oder Beantwortung arbeiten. Ja, dann weitere Schwerpunkte. Wir haben eine kleine Zweigstelle in Bergen-Enkheim. Die wird rein freiwillig betrieben. Mit Beratungen, mit kleinen Projekten oder auch größeren Projekten, kann man sagen. Und das hat sich ergeben, weil zwei Bergen-Enkheimerinnen gesagt haben, also bei uns ist eigentlich keine Struktur da, aber die können wir aufbauen. Und weil die sich da so gut auskennen und so gut vernetzt sind, hat das auch wunderbar geklappt. Freiwilligenagentur kümmert sich auch um Unternehmen, beziehungsweise Unternehmen, die sagen, wir wollen mal, dass unsere Mitarbeiter einen Tag lang was Gutes tun. Die fragen uns an und wir vermitteln sogenannte Corporate Volunteering Einsätze und hoffen immer auf viele Lerneffekte bei allen Seiten. Wir organisieren den Frankfurter Freiwilligentag, das haben wir jetzt für letzten Samstag das 9. Mal gemacht. Da fanden an 30 Orten gute Dinge statt. Am Abend wird gefeiert. Das ist erstmal so ein Eindruck. Man kann reinschnuppern in freiwilliges Engagement, aber wir sagen, das wirkt über den Tag hinaus, weil 30 Einrichtungen haben sich geöffnet, haben gute Aufgaben für Freiwillige gehabt und wenn alles gut läuft, dann bleiben sie vielleicht auch irgendwie in Verbindung. Und Freiwillige, die nicht so viel Zeit haben, die haben da mal mitgearbeitet oder die gar nicht wussten, wo kann man sich eigentlich engagieren. Viele Leute wissen ja gar nicht, wo gibt es was. Die können da sehr unkompliziert einen Tag lang mal mitarbeiten. Und wenn sie mit einem guten Gefühl rausgehen, dann bleibt da hoffentlich auch was hängen. Ja, was macht eine Freiwilligenagentur noch? Wir müssen natürlich überall, nicht überall, aber in wichtigen Gremien auch auftauchen. Auf Landes- und Bundesvertretungen teilweise auch, aber auch hier in der Stadt, um unsere Perspektiven und unsere Erfahrungen mit hineinzubringen. Finden wir auf jeden Fall. So, damit bin ich eigentlich schon durch. Was macht denn eigentlich das Bürgerinstitut hier in Frankfurt? Aber vielleicht noch einen Blick in die Zukunft. Welche Fragen beschäftigen uns als Bürgerinstitut? Natürlich, wie wird sich eigentlich die Stadt hier in Frankfurt entwickeln? Wie sieht das aus? Frankfurt wird wachsen, das ist klar. Frankfurt wird nicht so stark vom demografischen Wandel betroffen sein wie ländliche Gebiete. Trotzdem werden Themen des Alters auch diese Stadt hier beschäftigen. Insgesamt das Altersbild wird sich verändern. Da müssen wir uns natürlich auch mit beschäftigen. Was heißt das für so eine Einrichtung wie unsere, die da Angebote hat? Wir beschäftigen uns damit, wie kann man eigentlich Selbstorganisation und Teilhabe fördern, noch mehr, als wir es bereits tun. Und wir beschäftigen uns auch damit, wie kann man eigentlich Gruppen, die abgehängt sind oder die sich nicht so angesprochen fühlen durch das, was wir machen fürs Engagement, wie kann man die eigentlich ansprechen? Gibt es da Wege? Ist das nicht auch unser Auftrag, den wir haben? Und jetzt komme ich wieder zum Beginn, zum Titel zurück. Mitmachen kann jeder. Wenn Sie das jetzt gehört haben, wird mich natürlich interessieren, ist Ihr Eindruck auch der? Wir sagen ja immer bei uns,